Gegebenheiten und das Leben an sich zu hinterfragen, sind wichtige Aspekte der Aufklärung. In dem gleichnamigen Zeitalter begannen die Menschen verstärkt zu forschen und Standesunterschiede zu überdenken. Die öffentliche Ringvorlesung an der Universität Göttingen setzte sich gestern mit der Aufklärung 2.0 auseinander. Eine Aufzeichnung des Vortrags hören Sie heute bei uns im Programm. Es sprach Professor Dr. Hajo Krömer von der Universitätsmedizin Göttingen.
Lieber Herr Kaufmann, meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst für diese außergewöhnlich freundliche Einführung bedanken und hoffe, dass ich den Erwartungen gerecht werde. Wir haben heute uns in einer relativ großen Gruppierung versammelt, um über Aufklärung zu reden. Und eigentlich könnte man ja meinen, dass wir ein bisschen andere Probleme haben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie abends vor der Tagesschau sitzen. Im Moment glaubt man immer, man träumt und wacht gleich auf, weil alle möglichen Dinge passieren, die man sich überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und man eigentlich sagen kann, dass die Welt, in der wir leben, sich in einem gewissen Aufruhrprozess befindet. Und dazu tragen viele einzelne Menschen bei, die wir auch jeden Abend im Fernsehen sehen müssen. Er hier sagt ganz offiziell und ohne rot zu werden, überall die Unwahrheit. Er hat zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Grenzen in Europa mit Gewalt verschoben. In der Türkei ist letzte oder vorletzte Woche die darwinsche Lehre aus dem Lehrplan verbannt worden. Von dieser Politikerin werden Dinge gesagt, die man in Deutschland auch lange nicht mehr gehört hat. Und hier sehen Sie potenziell die nächste Staatspräsidentin unseres Nachbarlandes. Parallel haben wir eine ganze Reihe von Dingen zu verzeichnen, die wir jahrelang entweder nicht sehen wollten oder die unser Land nicht in dieser Form betroffen haben. Ich erinnere Sie an die Migrationsfragen. Vor einem Jahr hat man so ein bisschen mit Schaudern gedacht, vielleicht wird Trump Präsident, vielleicht tritt England aus der EU aus. Auch das ist passiert. Und wenn Sie den Spiegel gelesen haben zum 70. Geburtstag, schrieb Herr Fichtner ein ganz lesenswertes Editorial, das sagte, weltweit mischen Populisten die Republik auf, die Politik auf, Wutbürger randalieren gegen die Eliten, im Internet blühen die asozialen Medien. Kann es sein, dass eine Revolution bevorsteht? Und vor ganz kurzer Zeit hat Frau Le Pen gesagt, wir erleben das Ende der Welt und die Geburt einer neuen. Und wenn man so vorm Fernsehen sitzt, kann man sich des Gefühls nicht völlig erwehren, dass sie vielleicht ein kleines bisschen Recht hat. So, jetzt denken Sie wahrscheinlich, dass ich den falschen Vortrag mitgebracht habe, weil ich gar nichts zur Aufklärung gesagt habe. Ich glaube aber, dass das relativ eng mit Aufklärung zusammenhängt. Wenn wir uns etwa dem Herrn ganz links oben widmen, dann haben Sie wahrscheinlich alle seine bemerkenswerte Inaugurationsrede verfolgt. Wir werden zwei einfachen Regeln folgen, amerikanisch kaufen, Amerikaner anheuern. Vom heutigen Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Vom heutigen Tag wird es nur noch heißen, Amerika zuerst, Amerika zuerst. Wenn Sie den Artikel lesen in der Zeit, ist er überschrieben mit der Überschrift Das Ende der Aufklärung. Die USA sind an sich selbst irre geworden. Die Wahl von Donald Trump beerdigt das Projekt der liberalen amerikanischen Moderne. Und diese Kombination der aktuellen Situation mit der Idee eines Endes der Aufklärung finden Sie an ganz vielen Ecken. Wenn Sie mit wachen Augen durchs Netz gehen, der humanistische Pressedienst schreibt, dass die Wahl von Donald Trump unglaublich erscheint. Alle Fakten lagen auf dem Tisch. Es war bekannt, dass er lügt, es ist bekannt, dass er betrügt, sich in Prozessen verzettelt, Arbeiter nicht bezahlt, Menschen beleidigt. Die Aufklärung hat in diesem Rennen verloren. Hier sehen Sie mit seiner reizenden Gattin unter der Überschrift Trumps Sieg eine Niederlage für die Aufklärung. Was hat denn der Aufklärungsprozess mit dieser allgemeinen politischen Veränderung zu tun? Gibt es Veränderungen im Aufklärungsprozess? Ich meine, dass man darüber durchaus einen Abend reden kann. Und was würde nach der Aufklärung kommen? Vielleicht die Aufklärung 2.0, das Ende einer langen Entwicklung, der Beginn einer neuen Ära. Gibt es veränderte Voraussetzungen für einen Aufklärungsprozess? Und wenn ja, was sind die Konsequenzen für viele Dinge, die uns verbinden? Was sind die Konsequenzen für Medizin, für Mobilität, für Konsum, Migration, Sicherheit, Arbeitswelt, Politik? Und was resultiert daraus für unsere Gesamtgesellschaft? Ich habe früher immer ganz begeistert Vorlesungen gehalten, habe immer zu Anfang gesagt, was ich gerne erreichen möchte. Das sehen Sie hier. Ich bringe Ihnen heute nichts aus dem medizinischen Gegenstandskatalog, aber das zu besprechen, was auf dieser Folie steht, ist mein Ziel für die nächsten 35 Minuten. Lassen Sie uns da einsteigen, wie man als jemand, der sich nicht beruflich mit Aufklärung, nicht beruflich mit Philosophie oder Gesellschaftsfragestellungen beschäftigt, wie man damit beginnen würde. Gehen wir in ein aufgeklärtes Zeitalter zurück, gucken uns einfachst, auf einfachstem Niveau, nämlich in Wikipedia an, was Aufklärung eigentlich bedeutet. Der Begriff Aufklärung, auch für das Aufklären beliebiger Sachverhalte verwendet, bezeichnet seit etwa 1700 das gesamte Vorhaben, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Das englische Verb to enlighten und das Partizip enlightened bedeutet Verständnis schaffen und aufgeklärt im Sinne von über eine Sache erhellend informiert. Lassen Sie sich das um kurz nach sechs nochmal ganz ruhig im Kopf zergehen, über eine Sache erhellend informiert zu sein. Wenn man sich damit detailliert beschäftigen will, auch als Laie, empfehle ich Ihnen das Buch Aufklärung von Steffen Martus, was das 18. von ihm so bezeichnete deutsche Jahrhundert unter dem Aufklärungsaspekt in einer faszinierenden Art und Weise aufblättert. Für mich, für heute, für diesen Vortrag, aber zu differenziert und zu kompliziert. Ich würde von dem ausgehen, was Sie alle kennen, was wir alle kennen. 1784, die berlinische Monatsschrift Immanuel Kant sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn Sie das gerade zitierte Buch lesen, wissen Sie hinterher, dass es ein völlig unbedeutender Schlusspunkt einer langen Diskussion ist. Ich nehme es aber trotzdem heute als Ausgangspunkt dieses Vortrages. Unter Unmündigkeit versteht er das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und er bezeichnet sie dann als selbstverschuldet, wenn der Mensch nicht an Mangel und Verstand leidet, sondern an mangelnder Entschlusskraft und an mangelndem Mut, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Vage weise zu sein, sapere aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der Wahlspruch. Wenn wir uns die Elemente der Aufklärung, wie sie uns jetzt über 200 Jahre begleitet hat, ansehen, gibt es derer zwei. Nämlich den Menschen auf der einen Seite, der das Wissen beschafft, bewertet und, wie ich in der Definition gerade gezeigt habe, auf der Basis des bewerteten Wissens dann eine Entscheidungs- und Meinungsbildung hat. Daneben gibt es Wissen und Information, und Sie wissen, dass über die letzten Jahrhunderte diese Information explodiert ist. Ich habe die beiden Bilder nebeneinander gestellt, weil Sie sich leicht vorstellen können, Sie gehen in eine Bibliothek, Sie nehmen sich ein Stück Information aus dem Bücherregal, lesen das, bewerten das und haben hinterher eine eigene, selbstgebildete Meinung. Warum ich so lange bei diesem Bild verweile, ist, dass ich glaube, dass die Separation von Mensch und Information, die Teilung und die Unterscheidbarkeit von Mensch und Information ein wirklich konstitutives Element der Aufklärung ist, ein Element, was Voraussetzung ist für den bisherigen Aufklärungsprozess. Und ich bin der Ansicht, dass sich an dieser Separation Fundamentales geändert hat, und das würde ich Ihnen gerne jetzt näher bringen. Und ich fange mit einem ganz einfachen Beispiel an. Sie sehen auf der linken Seite das Titelbild meines iPhones. So sieht das aus. So, es ist Mittwoch, der 25. Januar 2017, 18.26 Uhr. Ich verlasse die etwas traurige Leitungsbaracke der UMG und gehe zu meinem Auto. Mein Telefon brummt. Es erscheint eine Schrift. Da steht, 15 Minuten bis zur Grete-Henry-Straße, da wohne ich. Nehmen Sie die von Ossietzky-Straße, da herrscht wenig Verkehr. Ja, was ist das denn? Ich bekomme eine nicht erfragte Information. Diese nicht erfragte Information basiert auf persönlichen Daten, die ich niemand gegeben habe. Also das Ding weiß irgendwie, dass ich jetzt aufhöre zu arbeiten, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Hause fahre, das weiß auch noch, wo ich wohne und macht mir noch einen Vorschlag, wie ich da bestens hinkomme. Die Information beeinflusst also direkt mein Verhalten, die ich weder erwünscht habe, noch die Detailinformationen gegeben habe. Was hier passiert an dieser Lappalie, ist aus meiner Sicht sehr fundamental. Nämlich, dass die Information und die Person, also die Information und ich, ein Stück miteinander verschmelzen. Wir sind nicht mehr wirklich voneinander zu trennen. Und das sehen Sie nicht nur an meinem kleinen Telefon abends auf diesem Parkplatz, sondern sehen Sie auch im größeren Stil. Ich zeige Ihnen eine Werbung einer sehr beliebten deutschen, bayerischen Automarke, die damit wirbt, dass in einer digitalen Welt erinnert mich mein Auto, dass es Zeit ist, loszufahren. Sie sehen genau die gleiche Einblendung wie auf meinem iPhone. Es kennt meinen Namen, meine Ziele, es lernt meine Strecken. Das heißt, das Auto und der Typ, der das fährt, die verschmelzen im Prinzip miteinander. Und er sagt, die einen nennen es Fortschritt, für mich bedeutet es Freiheit. Man kann bewerten, ob das ein Freiheitsprozess ist oder, da werde ich drauf eingehen, ein Einschränkungsprozess. Diese Idee, dass der Mensch und das Wissen im Sinne von Technologie ein Stück weit voneinander, miteinander verschmelzen, ist schon relativ lange verfolgt. Ich habe ihn von Ray Kurzweil das Singularitätsbuch mitgebracht, über das sich ganz viele Leute aufregen. Was sagt er da? Auf den Punkt gebracht sagt er, dass 2045 oder 2042 es eine Generation von Computern geben wird, die uns als Menschen inklusive unserer gesamten Emotionalität komplett abbilden. Komplett. So, was bedeutet das? Es besteht dann zumindest die theoretische Möglichkeit dessen, was ich Ihnen gerade ansatzweise an ganz einfachen Beispielen gezeigt habe, nämlich dass Mensch und Maschine vollständig, Mensch und Technik, Mensch und Information vollständig miteinander verschmelzen und eins werden. Wenn jemand von Ihnen am letzten Sonntag die Welt am Sonntag gelesen hat, war das Editorial auf der zweiten Seite über die Dummheit von Computern. Da stand ganz genau, warum das niemals passieren wird, dass Rechner nicht in der Lage sind, einfachste Schlüsse zu ziehen und so weiter. Alles ganz logisch. Ich setze eine Sache dagegen, nämlich eine Pressemitteilung von Google vom 12. Januar 2017, in der gezeigt wurde, dass die Spracherkennung mittlerweile so weit ist, dass das Ausmaß des Verständnisses zwischen einer Maschine und einem Menschen im Sinne der Spracherkennung nicht mehr wesentlich unterschiedlich ist von der Menge und Quantität Sprache, die man als Mensch erkennt, wenn man mit seinem Gegenüber spricht. Natürlich fehlen die ganzen nachgeschalteten Bewertungsaspekte, aber doch ein ganz wesentlicher Punkt, der uns als Menschen in der Interaktion ausmacht, nämlich Sprache, ist so zerlegbar, dass sie erfassbar wird. Insofern halte ich das nicht für völlig ausgeschlossen, dass es tatsächlich erhebliche Schritte in diese Richtung einer Interaktion geben wird. Also qualitativ ändert sich offensichtlich vieles. Dieses konstitutiven Elementes der Aufklärung, nämlich der Differenziertheit von Mensch und Information. Sie haben auch eine enorme, enorme quantitative Änderung. Ich zeige Ihnen ein Bild einer Menge in Rom aufgenommen 2005. Die wurde aufgenommen anlässlich des Todestages des Papstes, standen die Menschen in einer großen Menge zusammen. So, jetzt gehen wir ein paar Jahre später, 2013, sehen Sie wieder eine Menge, die einem allerdings noch lebenden Papst hinterherguckt. Und Sie erkennen auf den ersten Blick den Unterschied. Jeder von diesen Menschen auf diesem Foto hat ein iPhone in der Hand und zeichnet die Wirklichkeit auf, zeichnet letztendlich Daten auf und ermöglicht eine quantitative Zunahme der verfügbaren Informationen, die man kaum besser darstellen kann als auf diesem Bild. Also es hat sich qualitativ im Sinne einer Verschmelzung von Mensch und Daten und auch quantitativ enorm viel geändert. Das habe ich versucht hier zusammenzufassen. 2017 haben wir im Vergleich zu 1784 eine gänzlich andere Beziehung zwischen Mensch und Information. Es gibt quantitative Änderungen, habe ich Ihnen auf dem letzten Bild gezeigt, in Rom. Es gibt ubiquitäre Verfügbarkeit von unvorstellbaren Datenmengen. Und es gibt eine qualitative Änderung, die Aufhebung der klaren Grenze zwischen Mensch und Information. Wenn Sie das, dann müssen Sie nicht mit übereinstimmen, aber als eine Diskussionshypothese akzeptieren würden, dann kann man doch fragen, wenn, wie vorhin dargestellt, die Separation von Mensch und Information ein konstitutives Element der Aufklärung ist, was passiert mit Aufklärung in den Zeiten dieser massenhaft verfügbaren Daten? Beeinflusst das den Prozess? Beeinflusst das den Prozess grundsätzlich oder nur teilweise? Das will ich Ihnen in der Folge zeigen. Und ich habe dazu einige Beispiele ausgewählt und Sie werden es mir sicherlich nachsehen, dass ich mit dem Bereich beginne, von dem ich am meisten verstehe, nämlich die Medizin. Was ist der gegenwärtige Stand des Medizinsystems in der Bundesrepublik Deutschland? Wir haben weltweit eines der besten Systeme. Das ist extrem stark patientenzentriert. Das System ist solidarisch finanziert. Sie erleben gerade die Diskussion in den USA um die Abschaffung von Obamacare. Und das System wird aktuell durch den demografischen Wandel in Kombination mit einem rasanten medizinischen Fortschritt extrem stark beansprucht. Ich zeige Ihnen das ganz kurz als einen Seitenschritt, um zu zeigen, dass es noch andere fundamentale Entwicklungen gibt. Lassen Sie uns ganz kurz auf ein Bild gucken, das Sie alle völlig entspannt ansehen. Die Bundesrepublik Deutschland hat zum demografischen Wandel schon mal eine Briefmarke herausgebracht, die alle Leute auf ihre Briefe geklebt haben, ohne sich irgendwie darüber aufzuregen, was da passiert. Zeige Ihnen, was passiert an einer einzigen Zahl. Ich bin 1960 geboren. Da gab es 700.000 Jungs und 667.000 Mädchen. 15 Jahre später, also einen Wimpernschlag der Geschichte, gab es noch 459.000 Männer und 440.000 Frauen. Das heißt, wir haben innerhalb von 15 Jahren einen Rückgang der Bevölkerung in einem Jahrgang um 33%. Und Sie wissen alle, dass unser Gesundheitssystem solidarisch finanziert ist. Die Jungen finanzieren die Alten. Das heißt, von den Leuten, die in sehr naher Zukunft die ganze Party finanzieren, fehlt uns ein Drittel. Wie das funktionieren soll, ist völlig unklar aus meiner Sicht. Dazu kommen noch solche Sachen wie, dass wir 3 Millionen Demenzkranke in 2050 haben, wie wir mit denen menschlich umgehen wollen, ist aus meiner Sicht völlig unklar. Das heißt, das System Gesundheit kommt von dieser Seite extrem unter Druck und das würde ich jetzt gerne verknüpfen mit der Innovation im Datenbereich und Ihnen zeigen, was da passiert, weil das wirklich erstaunlich ist. Ich beginne mit etwas, was Sie alle kennen. Hier ist die Grundlage allen Lebens, nämlich die DNA, dargestellt. Und diese 4 Buchstaben, die bestimmen letztendlich unser ganzes Leben. Jeder von uns hat 3 Milliarden solcher Basenpaare. Eine Riesenzahl. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten die messen, was da für eine Informationsmenge rauskommt. Und über lange Zeit haben wir gedacht, die DNA wäre unveränderbar. Glauben auch, glaube ich, alle Politiker, die von der DNA ihrer Partei sprechen, was wirklich vollkommen schwachsinnig ist. Wir wissen heute, dass DNA veränderbar ist durch äußere Ereignisse, durch Hunger, durch Übergewicht. Kriegen Sie, wie links unten dargestellt, so kleine rote Fähnchen an die DNA, die dann dazu führen, dass die Information anders abgelesen wird. Das heißt, ich habe nicht nur diese 3 Milliarden Basenpaare, die sich unterscheiden zwischen uns, sondern ich habe auch noch Modifikationen. Stellen Sie sich mal vor, man könnte alles dieses in Ihnen messen. Und man kann. Das sind die Geräte, die man dafür braucht, stehen in Deutschland überwiegend in Heidelberg. Die können in Heidelberg 4.500 Menschen letztendlich komplett sequenzieren im Jahr, also alle diese Basenpaare bestimmen. Damit 10 Petabyte im Jahr an Speicher brauchen Sie zusätzlich. Die Datenmenge sind 4 Petabyte. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit diesen Informationen. Deswegen habe ich das mal in etwas gefasst, worunter man sich mehr vorstellen kann. Facebook, kennen Sie alle, machen wir alle nicht, aber kennen Sie alle, 600 Terabytes pro Tag. Twitter, kennen wir seit Herrn Trump jeden Tag besser, hat etwa 12 Terabyte pro Tag. Die Sequenzierung ausschließlich am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg bringt jeden Tag 11 Terabyte. Das heißt, das sind fast so viele Informationen, wie weltweit über Twitter jeden Tag erzeugt werden, an einem Ort der Bundesrepublik. Stellen Sie sich mal vor, wir machen das überall. Die UMG versorgt 65.000 stationäre Patienten im Jahr. Wir würden 10 oder 15% von denen komplett sequenzieren. Und das wird kommen. Was daraus für Informationsmengen entstehen, die selbstverständlich für den einzelnen Arzt individuell überhaupt nicht mehr eine Entscheidungsgrundlage darstellen können. Sondern Sie können die nur nutzen, wenn es einen Algorithmus gibt, der Ihnen diese Daten interpretiert und Ihnen dann eine Entscheidungsvorlage macht. Die individuelle Entscheidung tritt hinter diesen Datenmengen deutlich zurück. Da braucht man ganz besondere Computer. Ich zeige Ihnen hier ein besonderes Exemplar, nämlich den Watson von IBM, ein Höchstleistungscomputer, der insbesondere zur Auswertung von Daten eingesetzt wird. Und die sind immer so, dass man sie sich nicht mehr vorstellen kann. Dieses Ding kann in 3 Sekunden 200 Millionen Seiten Fachliteratur bewerten. Also eine unvorstellbare Menge. Natürlich kann die kein Mensch lesen, keiner kann die Schlussfolgerungen daraus kontrollieren, aber der macht Ihnen Vorschläge. Und dieses Ding ist in der Lage, unstrukturierte Daten auszuwerten, was in der Medizin eine Sensation ist. Sie haben alle schon Ihrem Doktor gegenüber gesessen, haben dem erzählt, was Sie haben, und der hat in einer unleserlichen Schrift das alles aufgeschrieben. Wir wissen, dass das, was die Ärzte aufschreiben, enorm wertvolle Informationen enthält, die wir aber nicht zugänglich haben. Dieser Watson ist gemacht mit der Idee, diese unstrukturierten Daten, das heißt das, was die Ärzte handgeschrieben haben, lesen und bewerten zu können. Wieder mein Thema von vorhin. Man ist ganz dicht an der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Man kann den anwenden, hier in klinischen Studien gezeigt, diesen Watson. Und vielleicht schüttelt sie so ein bisschen jetzt bei der Vorstellung, was denn eigentlich jetzt mit der Beziehung zwischen Patient, Patientin, Arzt und Ärztin. Das ist eine gruselige Vorstellung, irgendwie von einem Rechner behandelt zu werden. Und jetzt suchen wir uns noch ein ganz persönliches Krankheitsbild aus, meinetwegen psychische Erkrankung. Können Sie sich vorstellen, von einem Roboter behandelt zu werden, wenn Sie eine psychische Erkrankung haben? Können Sie sich nicht vorstellen. Gibt's aber. Habe ich Ihnen hier als Beispiel mitgebracht. Die linke Dame heißt Ellie, die mit einer sehr ruhigen Stimme spricht. Das ist ein Avatar, das heißt so eine Art von Gestalt, die im Internet existiert, und die spricht ganz ruhig mit Leuten, die psychische Erkrankungen haben. Die sitzen gegenüber. Diese Frau rechts hat eine Depression, die Sie dort sehen können. Und dieser Avatar spricht mit dieser Frau. Während die antwortet, sehen Sie, dass das Gesicht ganz engmaschig analysiert wird. Die lacht immer wieder. Und die Dauer dieses Lächelns unterscheidet sich von einem gesunden in einem so kurzen Bereich, dass Sie das mit bloßem Auge nicht sehen können. Aber dieser Avatar kann das sehen. der kann letztendlich einen Behandlungserfolg sehen, den sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen können. Das heißt, die Vorstellung, dass man irgendwann so etwas gegenüber sitzt, statt einem richtigen Arzt, ist nicht so abwegig, sondern es gibt dafür Beispiele. Nun kann man sagen, Leute, wir sind in Göttingen, so ein bisschen hinter den sieben Bergen, das kommt so schnell hier nicht her. Sie haben alle kleine Watsons in der Innentasche ihrer Jackets. Die meisten von Ihnen jedenfalls. Es gibt 45 Millionen Smartphones in Deutschland. Praktisch jeder Deutsche hat so ein Ding. Sie wissen, dass die Rechenleistung eines iPhones deutlich höher ist als die Rechenleistung der Mondlandefähre. Und was die machen, ist, dass die kontinuierlich Daten aufzeichnen, die gesundheitsrelevant sind. Bei jedem von uns. Es sei denn, man schaltet das ab, was aber kaum jemand macht. Wir haben eine völlig neue, ubiquitär verfügbare Quelle medizinischer Information. Wenn Sie das kombinieren mit der entsprechenden Uhr, die auch noch Ihre Herzfrequenz aufnimmt und die um ein Haar auch so ausgelegt gewesen wäre, dass sie noch Ihren Blutdruck messen kann, hätten Sie ganz wesentliche medizinische Informationen aus einer Commodity, aus einem Ding, was viele Leute von uns einfach haben. Was kommt da raus? Nehmen Sie mal eine Woche mit in einen Urlaub von mir. Hier sehen Sie eine Zeit zwischen 3. und 9. März. Sie können sehen, dass ich am Tag mich so roundabout 12 Kilometer bewegt habe. Sie könnten parallel dazu meine Herzfrequenz sehen und mit dem eingebauten GPS, das heißt, können Sie auch noch sehen, wie schnell die Beschleunigung von hier nach dort war, wie das Herz in seiner Frequenz darauf reagiert hat, wenn man den Blutdruck noch hätte. Dann hätten Sie überall auf der Welt verfügbar ein komplettes kardiovaskuläres Profil von mir. Ein Tag bricht das so ein bisschen ein, ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ich nehme an, dass ich irgendwelche Ruinen angucken musste oder sowas. Jedenfalls haben Sie die umfassende Möglichkeit eines solchen Profils, und das gibt es nicht nur im Herz-Kreislauf-Bereich. Sie können sich so einen kleinen Chip unter die Haut stecken, der misst 5-mal in der Sekunde Ihre Blutglucose, sendet das an Ihr iPhone, und Sie haben zum ersten Mal die Möglichkeit, kontinuierlich individuelle medizinische Daten vollständig zu erfassen. Das kann man mit vielen Sachen machen und ein wirklich hochwertiges Monitoring erzeugen und damit ärztliche Leistungen, so wie ich Ihnen das gerade auch an dem Avatar dargestellt habe, in Teilen wirklich ersetzen. Und das Ganze kriegt ein Volumen, was man sich nicht vorstellen kann. Wenn Sie sich vorstellen, jedes iPhone, was bei Ihnen in der Jacke sitzt, speichert dauernd medizinische Daten, entsteht dadurch ein unvorstellbares Volumen, was in den USA auch schon aktiv genutzt wird, zeige ich Ihnen gleich. Und bis 2020 wird erwartet, dass sich die Menge der gesundheitsassoziierten Daten alle 73 Tage verdoppelt. Das heißt, da entstehen Datenquantitäten jenseits jeder Vorstellungsmöglichkeit. Das hat für Konkurrenz von uns internationale Folgen. Wenn Sie die Mayo Klinik sehen, eine berühmte amerikanische Universitätsklinik, hat die 2015 1,7 Millionen Patienten behandelt. 2020 haben die als Ziel 200 Millionen Leute zu behandeln. Das ist ja fast die ganze USA. Das heißt, die gehen deutlich über ihr eigenes Land raus. Und fundamentale Dinge ändern sich. Der Arzt und der Patient, die mussten immer an einer Stelle sein, logischerweise. Das hört alles auf über diese Form von Technologie. Ich würde jetzt kurz zusammenfassen, was aus meiner Sicht in der Medizin passiert. Dieser Verschmelzungsprozess von Daten, Menschen, Patienten hat das Potenzial, die Medizin, so wie wir sie kennen, komplett zu revolutionieren. Die räumliche Verbindung von Arzt und Patient, außer natürlich in den operativen Fächern, dass es unumgänglich verschwindet. Leistungen in der Krankenversorgung werden auf einmal weltweit verfügbar. Sie können doch Ihre Daten ganz einfach an der Mayo-Klinik auswerten lassen. Das merkt keiner, sieht keiner. Das heißt, auch die Vergütung dieser Leistungen wird sich internationalisieren. Und deswegen hat das Ganze wahrscheinlich erhebliche Konsequenzen für unser derzeit solidarisch finanziertes Gesundheitssystem. Nachdem ich mich jetzt relativ lange in einem Bereich aufgehalten habe, von dem ich glaube, ein bisschen was zu verstehen, würde ich Ihnen gerne zeigen, dass diese Form von Phänomen praktisch alle unsere Lebensbereiche betrifft. Und ich habe mir dazu ein paar Beispiele rausgesucht, von denen ich glaube, dass man das ganz gut zeigen kann. Was sind denn die Konsequenzen für die Mobilität? Mobilität erachte ich als ein wesentliches Merkmal unserer freien Gesellschaft. Ich kann hingehen, hinfahren, wohin ich will und wann ich will. Und das wird durch massenhaften Datenanfall, Datennutzung sehr stark revolutioniert. Sie sehen auf der linken Seite das selbstfahrende Auto von Google. Das hat noch ein bisschen Optimierungspotenzial vom äußeren Erscheinungsbild. Aber im Prinzip ist die Vorstellung, mit so etwas fahren zu können, ohne dass man irgendwas berührt, indem man dem Ding einfach sagt, wo man hin will, doch irgendwo faszinierend auf der einen Seite. Sie können das immer weiter treiben. Rechts sehen Sie eine chinesische Flugdrohne, hat 4 Plätze. Da steigen Sie ein, sagen Sie, wo Sie hinwollen, und dann fliegt sie das an den Ort. Das heißt, es gibt ganz erhebliche Konsequenzen dieser technologischen Entwicklung, auch in der Mobilität. Das hat nicht unerhebliche ethische Fragestellungen. Wenn Sie sich vorstellen, wie ein selbstfahrendes Auto in einem Unfallfall agiert. Es gibt immer das gleiche Beispiel. Ein selbstfahrendes Auto fährt die Straße runter, hinter einem Baum springen plötzlich 2 Kinder vor, die so dicht vor dem Auto sind, dass das Auto sofort sieht, es kann nicht mehr bremsen. Von vorne kommt ein Auto entgegen, in dem der natürlich über die Verbindung sofort weiß, dass da 2 80-Jährige drin sitzen. Und dann entscheidet sich das automatische Auto, lieber in die 80-Jährigen zu fahren als in die Kinder. Und diese Entscheidung wollen wir einem Auto überlassen. Aber was sind die Alternativen, wenn Sie selbstfahrende Organisationen haben? Ich glaube, dass man auf der einen Seite sagen kann, dass wir partiell fremdbestimmt werden und damit eine Art von Autonomieverlust haben, dass wir auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten bekommen, die wir nicht hätten. Ja, Herr Kaufmann hat gesagt, dass ich aus Ostfriesland bin, da leben noch meine uralten Eltern. Wenn die so ein Auto hätten, wo die einsteigen könnten und einfach sagen, wo sie das hinfahren soll, wäre es ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität. Das heißt, das ist nicht nur so ein Disabling-Prozess, auch ein Enabling-Prozess. Ich kann nicht fliegen. Wenn ich mit so einer chinesischen Flugdrohne irgendwo hinfliegen würde, würde mir das eine Möglichkeit geben, die ich bisher nicht habe. Man kann also nicht sagen, dass diese Verfügbarkeit einen grundsätzlich einschränkt, sondern in Teilen ist es auch eine Ausweitung dessen, was wir machen können. Lassen Sie mich kurz über das Konsumverhalten sprechen, was ganz massiv durch riesige Daten getrieben wird. Und zwar in einer gezielten Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Wenn Sie in ein Lager von Amazon gucken, sieht das so aus. Irgendwie konventionell stehen ein paar Pakete drin und man denkt, man kriegt die irgendwie. Dieses Lager ist die Spitze eines Eisbergs und der Eisberg besteht aus Informationen bei Amazon. Das eigentlich Wertvolle sind nicht die Päckchen, die da liegen, sondern die Informationen, die über alle ihre Kunden haben. Und das verbinden sie mit modernster Technologie. Hier ist wieder so eine Drohne, die ihnen dann irgendwann in entlegene Gebiete ihre Päckchen bringt. Und neuerdings machen die solche Dash-Buttons, hier das Beispiel von irgendwelchem Rasierschaum, wenn der aus ist, drücken Sie drauf, dann kommt das Zeug automatisch in Ihre Wohnung. Finde ich technisch ein bisschen unglücklich, man könnte ja auch einen Sensor in die Packung machen, der gleich automatisch merkt, wenn das Zeug zu Ende ist. Und was ich Ihnen noch deutlich machen wollte, es gibt eine neue Variante, die heißt Amazon Fresh, das heißt, da können Sie auf dem gleichen Wege auch frische Lebensmittel bestellen. Am Ende des Tages haben Sie einen auf Daten basierenden Konzern, der fast alle Aspekte Ihres Lebens in irgendeiner Form befriedigen kann. Und die Idee, dass Sie demnächst irgendwas kriegen, was Sie nicht bestellt haben, was Sie aber trotzdem behalten, weil die genau wissen, was Sie gerne hätten und dem Sie dann nicht widerstehen können, das ist gar nicht so weit entfernt. Lassen Sie mich kurz reden über ein Hauptproblem der Bundesrepublik der letzten Jahre, nämlich der Konsequenzen der Verfügbarkeit von Datenmengen und der Verschmelzung von Mensch und Information im Bereich der Migration. Hier ist ein Bild von jungen Männern, die gerade auf der Insel Lesbos gelandet sind. Sie sehen im Hintergrund noch die Schlauchboote. Das allererste, was die machen, die holen alle ihre iPhones raus und fotografieren die Karte von Lesbos, um eine Information darüber zu haben, wo sie jetzt sind. Ein ganz großer Teil dieses gesamten Migrationsprozesses ist über diese informative Verfügbarkeit überhaupt erst möglich geworden. Und es gibt Studien, die sagen, dass die Nutzung zum Beispiel in syrischen Flüchtlingscamps extrem hoch ist. Sie sehen hier eines der berühmtesten Bilder aus 2015, nämlich ein Selfie unserer Bundeskanzlerin mit einem Flüchtling, was auf dem Weg über diese Telefone natürlich unmittelbar seine Rückkehr gefunden hat auf die ganze Welt und dann wiederum eine Art von Spiegel- oder Hall-Effekt ausgelöst hat. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass ohne diese Phänomene Migration so nicht möglich gewesen wäre und das Ganze basiert auf Sensorik und Informationsverarbeitung. Lassen Sie uns kurz über Sicherheit reden. Sie sehen oben links das Bild von diesem gruseligen Weihnachtsanschlag auf den Markt in Berlin. Und es wird darüber diskutiert, ob ich sowas verhindern kann durch Videoüberwachung. Wenn ich das machen wollte, ist doch völlig klar, dass ich nicht Hunderte und Tausende von Leuten dauernd vor diesen Kameras sitzen habe, sondern die Information kann nur dann zeitnah verfügbar gemacht werden, wenn sie automatisiert ausgewertet werden kann. Also wenn man tatsächlich in eine solche Sicherheitsgesellschaft möchte, begibt man sich in Abhängigkeit von Systemen, die mit solchen großen Datenmengen umgehen. Und das haben wir schon. Hier ist das Beispiel von Ed Snowden dargestellt. Das Wesentliche, was der offengelegt hat, was gar nicht so im Vordergrund steht, ist doch die Möglichkeit der NSA, unvorstellbare Datenmengen systematisch, sorgfältig und zuverlässig zu untersuchen. Die haben doch gezeigt, dass es solche Algorithmen schon gibt, nach denen sie unvorstellbare Datenquantitäten sorgfältig und zuverlässig auf bestimmte Faktoren analysieren könnten. Das heißt, im Bereich der Sicherheit ist das, was ich vorhin beschrieben habe, mit Sicherheit gegeben. In der Arbeitswelt werden wir wiederum datenbasiert in der Verschmelzung von Mensch und Maschine ganz signifikante Entwicklungen sehen. Sie sehen hier eine Autostraße, da sind interessanterweise die Zäune an der Seite, um die Menschen von der Produktion irgendwie fernzuhalten, dass da keiner reingeht. Es gibt lauter solcher Systeme. Hier gibt es einen kleinen Ersatzmenschen, den Sie zur Arbeit schicken können. Wenn Sie mal nicht ins Institut gehen möchten, können Sie dieses kleine Männchen dahin schicken, was da mit den Kollegen spricht. Und Sie sind an irgendeinem ganz anderen Ort. Hier ist was ganz Einfaches, ein Staubsauger. Hier ist ein Rasenmäher, wo interessanterweise der Mensch dahinter in der Hängematte sitzt. Und wenn Sie die beiden unteren Beispiele nehmen, sind das Tätigkeiten, die bisher von Reinigungspersonal vorgenommen werden oder von Gärtnern, die man ganz einfach und komplett ersetzen kann. Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Form von Arbeit komplett ersetzbar ist, und zwar in endlicher Zeit, wird das unsere Gesellschaft natürlich massiv beeinflussen. Wo ist überhaupt noch eine besteuerbare Wertschöpfung, aus der wir unseren Staat organisieren wollen? Man ist dann relativ schnell bei Dingen wie bedingungslosem Grundeinkommen, was einem auf den ersten Blick völlig absurd erscheint. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, kann es sein, dass es gar keine anderen Auswege gibt, aufgrund dieser Entwicklung, die wir hier sehen. Ich halte die Konsequenzen für wirklich unabsehbar. Jetzt komme ich zu den allgemeineren Themen. Was sind denn die Konsequenzen dieser ubiquitären Verfügbarkeit von Daten und der Verschmelzung von Mensch und Information für die Politik? Ich habe wieder eine ganz einfache Politikdefinition von Machiavelli. Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen, sich an der Macht zu halten und von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen. Das ist Politik. So, was sind die Mittel in der Demokratie, die wir hoffentlich noch lange haben? Ist das Mittel, um an die Macht zu kommen, ist eine Wahl. Und die Basis dieser Wahl ist Information. Und damit sind wir wieder bei der massenhaften Verfügbarkeit von Information. Dazu hat sich ein ganz berühmter Göttinger geäußert, hier Thomas Oppermann, über das Problem dieser Bots, dieser kleinen Programme, die überall im Internet rumsausen, irgendwelchen gefälschten Meldungen in ganz hoher Frequenz produzieren, überall hin verschicken und dadurch in der Lage sind, Wahlen zu beeinflussen. Das wird ernsthaft gefürchtet in der Bundesrepublik. Und in unserem großen bisherigen Partnerland USA haben wir es gerade gesehen. Am 6. Januar 2017 ist dieser Bericht rausgekommen. Und gucken Sie sich das mal an. Ich habe das Original mitgebracht. Da steht ganz klar drin, Russia's goal were to undermine public faith in the US democratic process. Und als letzter Satz, vorletzter Satz ist nochmal eine klare Präferenz für Trump. Und dann der letzte Satz, we have high confidence in these judgments. Ich glaube, das wäre vor wenigen Jahren noch ein Kriegsgrund gewesen, so eine Sache zu machen, in den innersten Meinungsbildungsprozess eines anderen Landes einzugreifen und das Ganze nur über Daten zu machen, über Fake News. So, jetzt werden Sie sagen, Fake News hat es schon immer gegeben. Hier ist ein prominentes Beispiel von Fake News, der Stürmer. Natürlich ist alles, was da drin steht, Unsinn. Warum hat diese Fake News heute solche Konsequenzen? Diesen Stürmer, den hat möglicherweise ein Parteigenosse gelesen, hat mit einem anderen darüber gesprochen. Heute hat der Mensch, der adressiert wird, erstens die Möglichkeit, ein extrem individuell auf ihn zugeschnittenes Meinungsbild zu bekommen und das unmittelbar in alle Welt zu retournieren. Das hat der früher nicht gehabt. Das heißt, wir haben eine ganz andere Interaktionsmöglichkeit zwischen der gefälschten Nachricht, dem Empfänger und der Multiplikation dieser Nachrichten. Und das wird das sein, was so enorm schwer zu beheben ist. Was kann man aus sowas schlussfolgern? Ich glaube, dass die Generierung und Bewertung von Wissen autark wird und dass der Mensch nicht mehr der Prozesstreiber sein wird, sondern partiell ersetzbar. Ich habe versucht, Ihnen deutlich zu machen, dass die Separation von Mensch und Information verschwimmt. Das ist dieses Singularitätsprinzip, von dem ich glaube, dass erste Teile bereits realisiert sind. Und was ich so interessant finde, ist, dass es ein ubiquitäres, systemisches Phänomen ist. Das sind nicht mehr einzelne Bereiche, die davon betroffen sind. Ich habe Ihnen ein paar Ausschnitte gezeigt, aber wenn Sie in die Landwirtschaft gucken, wenn Sie in die Forstwirtschaft gucken, überall ist das Gleiche bezüglich dieses massenhaften Dateneinsatzes, den Konsequenzen, die daraus sich entwickeln. Also, Wir hatten die alte Situation, der Mensch beschafft, bewertet, entscheidet, Wissen und Information. Trotz einer starken Zunahme des Wissens hatten wir diese Trennung. Und ich glaube schon, dass man in späteren Zeiten sehen wird, dass der bisherige Aufklärungsprozess an ein Ende kommt. Durch diese Form geänderter Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung. Dass ein Folgeprozess kommt, den kann man, wenn man will, als Aufklärung 2.0 bezeichnen, der dann der Ausgang des Menschen in eine Art unvermeidbarer Teilmündigkeit wäre, die nicht unbedingt dazu führt, dass man weniger kann, also nicht unbedingt zu einem Disabling-Prozess, sondern ihnen in Teilen auch die Möglichkeit gibt, Dinge zu können, die sie vorher nicht konnten. Das Ganze stellt sich also außerordentlich komplex dar. Was sind die Konsequenzen, wenn Sie so einen Aufklärungs 2.0 akzeptieren würden für unsere Gesellschaft? Ich habe Gesellschaft als Nicht-Gesellschaftswissenschaftler wieder einfach definiert. Unten steht die Quelle. Das ist eine, nach der Soziologie, eine durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste, abgegrenzte Anzahl von Personen, die als soziale Akteure miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt interagieren. Und ich habe Ihnen eine ganze Reihe solcher Interaktionsfelder gezeigt. Die Medizin, die Mobilität, den Konsum, die Migration, die Sicherheit, die Arbeitswelt, die Politik. Das ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich gesamthaft auf diesem Feld bewegt. Man kann also annehmen, dass durch dieses Ende dieses Aufklärungsprozesses sich unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben wirklich fundamental ändern wird. So, was machen wir jetzt? Ich halte das für einen ubiquitären Prozess, der auch wegen des gleichzeitigen Ablaufs in verschiedensten Feldern wirklich multiple Lösungsansätze erfordert. Es nützt nichts, wenn man sich ein kleines Teilproblem rausgreift, das löst, während in anderen Feldern der Prozess so weitergeht wie bisher. Man wird sich parallel damit beschäftigen müssen, was es für Lösungsansätze gibt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir verpflichtet sind, Visionen zu entwickeln, wie eigentlich eine Gesellschaft in 20, 30 Jahren funktionieren soll. Gibt es bestimmte Leitplanken? Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Medizin. Es wird darüber nachgedacht, ob die unvorstellbaren digitalen Datenmengen, die in Zukunft in Krankenhäusern gesammelt werden, grundsätzlich unter öffentliche Trägerschaft gestellt werden. Das wäre eine Sache, die ich extrem befürworten würde, solche Daten nicht privatwirtschaftlich zur Verfügung zu stellen. Wenn man solche Visionen umsetzen will, wird man andere Werkzeuge brauchen. Sie haben heute den Eindruck, dass die Entscheidungsabläufe etwa in unseren demokratischen Prozessen links und rechts überholt werden von der Realität und dass man eigentlich kaum noch nachkommt mit diesen Entwicklungen. Und das möchte ich an diesem Ort besonders betonen, es gibt eigentlich kaum einen Ort, der so geeignet ist, solche Visionen zu entwickeln wie die Universität. Hier sitzen verschiedenste Leute verschiedenster Herkunft und verschiedenster Disziplinen zusammen, die man alle gemeinsam brauchen wird, um so eine Vorstellung zu entwickeln, wie Gesellschaft und Staat sich in wenigen Jahren aufstellen werden. Und das würde sich natürlich in Göttingen besonders anbieten. Wenn Sie auf die Homepage gucken, sehen Sie die Zensurfreiheit 1736 geschrieben, die soll zu ewigen Zeiten vollkommene unbeschränkte Freiheit, befugnes Recht zu haben, öffentlich besonders lehren, alles das soll hier garantiert werden. Wenn Sie auf die Göttinger 7 gucken, sehen Sie eine extreme Interdisziplinarität. Insofern werden Sie vielleicht einem Menschen aus der Medizin nachsehen, sich einmal in fremde Gebiete bewegt zu haben. Ich möchte gerne abschließend Ihnen sagen, dass ich in der Tat glaube, dass unsere Welt in Aufruhr ist, dass das, was ich versucht habe, Ihnen darzustellen, einer der wesentlichen Faktoren dieses Prozesses ist, der in unterschiedlichen Spielarten immer wieder auftaucht. Dann würde ich gerne noch sagen, dass alles das, worüber ich hier geredet habe, öffentlich verfügbar ist, mit Ausnahme der Daten zum DKFZ, die ich Roland Alt verdanke für die grafische Ausführung und Diskussion, danke ich meinem Referenten, Herrn Kerscher, und bedanke mich sehr herzlich, Herr Kaufmann, dass Sie mich hier eingeladen haben und dass ich diesen kurzen Vortrag halten konnte. Vielen Dank.
Mit dem Thema Aufklärung 2.0 fand gestern der Abschluss der Ringvorlesung zur Aufklärung an der Universität Göttingen statt. Referent war Professor Dr. Hajo Krömer von der Universitätsmedizin Göttingen.